kann ich davon ausgehen, dass das höchstens die halbe Wahrheit ist, also das ist so die protestantische Wahrheit. Aber eigentlich glaube ich, dass ja so das Glück und die Freude und der Friede mehr an die Gegenwart des Heiligen Geistes geknüpft ist, als an das Hören einer Predigt. Und so würde ich gerne nochmal eben dafür beten, dass derselbe uns auch erfüllt. Das hat so den Zusammenhang, dass ich seit Freitag mir die ganze Zeit über Gottes Geist nachdenke. Und als ich Freitag die Predigt vorbereitet habe und dann eben entsprechend auch mal durchgesprochen habe, habe ich immer angefangen so mit den Worten, ja, heute geht es um den Heiligen Geist. Und dann fiel mir nachher ein, jetzt ist es totaler Quatsch, heute geht es überhaupt nicht um den Heiligen Geist, der kommt bloß irgendwie in der Predigt vor. Aber irgendwo dachte ich dann beim Beten, ja, vielleicht ist da einfach was dran. Und Gott möchte uns einfach nochmal ganz neu berühren, so zum Ende des Jahres uns vorbereiten auf das neue Jahr. Und dann haben wir Freitag schon wieder für gebetet und füreinander gebetet, dass wir mehr von dieser Fülle des Geistes haben, die uns in der Bibel versprochen ist. Und das will ich heute gerne nicht auf diese Weise machen, weiß auch nicht warum, irgendwo ist der Eindruck jetzt anders, aber ich würde doch wenigstens gerne nochmal dafür beten, dass er so unsere Augen, unsere inneren Augen erleuchtet, unsere Herzen satt macht mit seiner Gegenwart und uns führt, auch im neuen Jahr. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann sag doch einfach am Ende Amen. Und vielleicht hilft es auch, zwischendurch die Augen zu schließen, sich mal auf den Herrn auszurichten und dann entsprechend auch was von ihm zu empfangen. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Geist gesandt hast, als du gegangen bist. Ich danke, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast in dieser Welt, sondern dass wir jetzt sogar mehr haben können von Gottes Gegenwart in unserem Leben, als deine Jünger hatten, als zu Zeiten des Alten Testamentes möglich war, als mit zu Zeiten des Neuen Testamentes möglich war. Gott, und so bete ich, dass du uns alle erfüllst. Ich bitte dich, dass wir dich spüren können. Gott, ich möchte gerne, dass du nichts Theoretisches für uns bist, sondern dass du praktisch bist, dass wir dich immerfort erleben, jeden Tag. Ständig, wenn wir uns auf dich ausrichten und wir anfangen zu beten, dass wir dann auch merken, dass du da bist. Dass es nicht nur so ein Glaubenssatz ist, dass wir glauben, dass du da bist, weil es in Matthäus im Evangelium steht, sondern dass wir das auch erleben, dass wir es spüren. Und dass die Bibel uns dann letzten Endes auch unsere Erfahrung erklärt, weil wir dich schon erlebt haben. In Jesu Namen. Amen. So, wir sind jetzt am Ende einer kleinen Predigtreihe angelangt. Wir haben uns 8-mal unterhalten über das apostolische Glaubensbekenntnis. Bin jetzt durch damit, aber hatte am Anfang auch versprochen, dass es einen kleinen Bonusteil geben wird, nämlich über das christliche Gottesverständnis. Und so handelt dieser Teil hier jetzt von der sogenannten Dreieinigkeit, auch Trinität genannt. Und mal werde ich das eine Wort verwenden, mal das andere Wort. Aber es geht eben immer um diese extrem komplizierte christliche Gottesvorstellung. Und wenn man lange im frommen Lager unterwegs war, dann fällt einem das nicht mehr so auf. Aber wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, dann ist der Glaube an eine Dreieinigkeit schon etwas ganz schön Kompliziertes und auch etwas, was uns definitiv von allen anderen Religionen unterscheidet, die entweder 1000 Götter haben oder irgendwie einen, der in einer Person daherkommt, während unsere Gottesvorstellung schon etwas komplexer und nicht ganz so einfach ist und man sich da wirklich auch Gedanken drüber machen kann. Und ich habe es bisher mal ein bisschen ausgespart, oder ich habe es eigentlich total ausgespart, habe nicht gerne über die Dreieinigkeit geredet, weil es einfach schwierig ist, darüber zu reden. Und weil ich immer das Gefühl hatte, dass es ohnehin so ein total theoretisches Thema ist und dass, wenn man durch ist, man eigentlich nicht viel Erkenntnisgewinn hat und es für das Leben eigentlich auch total egal ist, ob man jetzt an drei Personen der Gottheit glaubt oder nur an eine, dass es einfach nichts mit dem Leben zu tun hätte. Und das habe ich jetzt revidiert, dieses Denken, nachdem ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe am Anfang dieser Predigtreihe und ein paar Gespräche geführt habe während dieser Predigtreihe, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Dreieinigkeit doch schon eine ganz extrem praktische Sache ist und dass es wirklich etwas mit unserem Leben zu tun hat, daran zu glauben, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und um das Ganze etwas systematischer zu gestalten, habe ich drei Unterpunkte und werde dann über jeden dieser drei Unterpunkte etwas verlieren. Ein paar Worte natürlich, nicht irgendetwas verlieren, sondern ich werde Worte darüber verlieren und hoffe, dass das alles irgendwie klar und einfach ist. und dass es möglich ist, so ein schwieriges Thema auch mal irgendwie so zu behandeln, dass man nachher was damit anfangen kann. Und mein erster Punkt ist, jetzt alles wird gut. Mein erster Punkt ist, die Trinität in der Bibel zu entdecken. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir als Christen auf den Trichter gekommen sind, dass unser Gott überhaupt dreieinig ist. Vorher hat es viele Diskussionen darum gegeben. Man hat gesehen, wenn man die Bibel gelesen hat oder die Leute, die dabei gewesen sind als Zeitzeugen, haben gesehen, dass es so scheinbar drei Manifestationen gibt oder irgendetwas so in dieser Art, aber man konnte es nicht so richtig erklären. Man wusste, wir haben Jesus, man wusste, wir haben diesen Gott, der das Universum geschaffen hat, und irgendwo war auch noch so ein Heiliger Geist dabei, den man manches Mal gespürt hat. Aber es war ganz schön schwer, die drei jetzt zueinander in Beziehung zu setzen. Und so ging dann jahrhundertelang Diskussionen los und man hat darüber gesprochen, wie ist Jesus Gott oder ist er nicht Gott und wie gehört der Heilige Geist dazu? Wenn der Heilige Geist dazu gehört, wie gehört er dazu? Wie kann man sich das Ganze überhaupt vorstellen? Und es war eine mehr als 1000 Jahre lange Diskussion. Der letzte Streit über den Heiligen Geist hat dann im Jahr 1054, war es glaube ich, zu einer ganz großen Kirchenspaltung geführt, wo sich die römisch-katholische Kirche von der orthodoxen Kirche getrennt hat. Und im Grunde genommen war das irgendwie schon total lächerlich. Also ich werde gar nicht erzählen, worum es da ging, aber es war eine totale Nichtigkeit. Und so im historischen Rückblick hat man das Gefühl, dass der Bischof von Rom, der so langsam zum Papst wurde, einfach Streit gesucht hat und einen Grund gesucht hat, sich mit dem orthodoxen Normen auseinanderzuleben und den dann in dieser Frage wohl auch gefunden hat. Aber um euch mal zu zeigen, wie kompliziert das eigentlich ist, die Dreieinigkeit zu beschreiben, würde ich euch einfach mal bitten, ein kleines Gedankenexperiment mit mir zu machen und mal zu versuchen zu beweisen aus der Bibel, dass Gott eine Dreieinigkeit darstellt. Schon überlegt, ob man das vielleicht auch mit Stift und Papier machen könnte. Dann würde ich euch jetzt jedem was zu schreiben geben und sagen, in einer Viertelstunde treffen wir uns wieder und dann erklären mal die Dreieinigkeit aus der Bibel. Aber ich weiß, dass das nicht funktionieren würde und es einfach zu viel Raum im Gottesdienst einnimmt. Und deswegen versuche ich selber mal so ein paar Antworten zu geben, die vielleicht von euch kommen würden oder wo ich zumindest hoffen würde, dass die von euch kommen. Ich würde vermuten, dass mindestens einer sich an die Predigt von letzter Woche erinnert, wo Ferry über den aaronitischen Segen gesprochen hat, also ein Thema aus dem Alten Testament, und wo er am Ende gesagt hat, okay, irgendwie jetzt kommt noch ein kleiner theologischer Teil und dann auch die Dreieinigkeit gefunden hat in diesem aaronitischen Segen. Und so wird wahrscheinlich wenigstens einer kommen und sagen, ha, ich habe letztes Mal zugehört, es war eine bombastische Vorbereitung auf die heutige Predigt und deswegen, man kann die Dreieinigkeit finden im aaronitischen Segen. Und dann würde bestimmt auch noch einer kommen, das ist so eine ganz klassische Stelle, und würde sagen, ja, ganz am Anfang, im Schöpfungsbericht, da heißt es doch, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das kann doch eigentlich nur heißen, dass Gott mit Gott geredet hat und dass da offenbar so zwei Persönlichkeiten mindestens gewesen sind. Und kann das nicht auch die Dreieinigkeit bedeuten? Und wenn man schon mal diese Stelle hat, dann fällt einem natürlich fast sofort auch Abraham ein. Und man wird wahrscheinlich sagen, ja, als Gott dem Abraham erschienen ist, damals vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra, da sind drei Männer zu Abraham gekommen. Das heißt, es reicht irgendwie nicht, dass eine Person kommt, sondern es sind gleich drei Personen gekommen. Und das ist doch wohl eine total klare, deutliche Stelle für die Dreieinigkeit. Hoffentlich war auch noch ein Neutestamentler unter uns. Ich vermute mal fast, irgendwie, dass so der eine oder andere das Neue Testament gelesen hat. Und wird dann vielleicht sagen, ja, Lukas-Evangelium. Ist es Lukas-Evangelium? Ich hoffe es. Bei der Taufe von Jesus war es doch so, Jesus steigt ins Wasser und kommt wieder raus. Und dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube oder in etwas, was aussieht wie eine Taube und lässt sich auf Jesus nieder. Und gleichzeitig kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist ja wohl ganz klar. Da ist die ganze Dreieinigkeit mal an einem Punkt versammelt. Gott, der Sohn, wird getauft. Gott, der Heilige Geist, kommt auf ihn hernieder. Und Gott, der Vater, spricht. Und das stimmt. So könnte man auf diese Weise sicherlich einige einige Stellen finden, wo man die Trinität dann in der Bibel auch entdecken würde. Allerdings müsste man immer schon vorher die Theorie haben. Ich bin relativ sicher, dass die wenigsten Leute, die noch nie gehört haben, dass es eine Dreieinigkeit gibt, dann aus so einer Stelle wie Jesus Taufe dann auf die Idee kommen, dass das ein dreieiniger Gott ist. Ich vermute, dass die allermeisten Leute, die die Dreieinigkeit nicht kennen, am Anfang der Bibel sagen würden, ja, das ist so ein Majestätsplural. Könige reden ja oft irgendwie von sich in der Pluralform und so wird es da auch gewesen sein. Und so könnte man jeder dieser Stellen sich angucken und würde mit Sicherheit rauskriegen, dass es kein direkter Beweis für eine Dreieinigkeit ist. Und um das zu beweisen, müsste man eigentlich nur mal eine Konkordanz nehmen und also das ist so ein Wörterverzeichnis, wo alle Wörter drin vorkommen, die in der Bibel stehen und dann stehen die Verse dahinter und würde auf keinen Fall das Wort Dreieinigkeit finden und würde auch nicht das Wort Trinität finden, weil es einfach so klar nicht in der Bibel steht. Und das erklärt, warum das so lange gedauert hat, auf dieses Dogma der Dreieinigkeit zu kommen und das als Glaubenssatz zu erklären. Das lag nämlich nicht daran, dass die ganzen Kirchenväter dummer Jane waren und das Offensichtliche nicht gesehen haben, weil sie sich über irgendwelche Haare gespalten haben, sondern es heißt, dass es einfach wirklich extrem kompliziert ist, das auch aus der Bibel zu sehen und dass man schon eine göttliche Offenbarung dafür brauchte. Und so vermutet, dass es ungefähr so war, genau kann man das historisch nicht festnageln, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass irgendwann mal jemand eine Weile darüber gebetet hat, wie denn diese drei Personen zusammengehören und dann göttlichen Eindruck hatte und gesagt hat, Mensch, das kann eigentlich nur so sein, dass Gott aus drei Persönlichkeiten besteht, dass da drei Teile dieser Gottheit sind, die sich offenbart haben und anders passt das eigentlich gar nicht zusammen. Aber selbst nachdem er diesen Geistesblitz hatte, hat es immer noch einige Jahrhunderte gedauert, bis dann wirklich der Großteil der Christen gesagt hat, ja, okay, diese Dreieinigkeit steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber man kann eigentlich, wenn man das ganze biblische Material zusammennimmt, kann man eigentlich auf keine andere Theorie kommen, als dass unser Gott eine Dreieinigkeit darstellt. Das ist aber bis heute immer noch umstritten, zumindest ein bisschen umstritten. Es gibt viele Gruppen, die sich auch auf die Bibel berufen und nicht an eine Dreieinigkeit glauben. So die prominentesten sind wahrscheinlich die Zeugen Jehovas, die das auch angeblich nicht in der Bibel finden, obwohl sie grob gesagt die gleiche Bibel haben wie wir und sogar bis, keine Ahnung, 1900 und auch die Elberfelder verwendet haben, glauben die also zum Beispiel nicht an eine Dreieinigkeit. Und in der Praxis ist es dann auch so, dass einige der Gemeinden, die genau wie wir das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen, auch so ihre Probleme mit der Dreieinigkeit haben, zwar nicht theoretisch, aber praktisch. Und das äußert sich da dann immer darum, in den Diskussionen, die es um den Heiligen Geist geht, wo dann auch die große Frage ist, wie darf man den Heiligen Geist jetzt anbeten? Gehört der Heilige Geist zu unserem Leben dazu? Und man sagt zwar theoretisch, dass er Gott ist, aber praktisch ist man dann auch nicht immer sich ganz sicher. Dazu komme ich dann aber später noch. Und es führt gleich zum zweiten Punkt, denn wahrscheinlich wird ein großes Problem sein in der ganzen Diskussion, dass man sich die Dreieinigkeit einfach nur ganz schlecht vorstellen kann und dass die Trinität eben ein Modell ist und sogar ein ganz schön kompliziertes Modell. Und sobald man dann auf die Idee gekommen ist, dass es so sein muss, fing natürlich dann auch wieder Diskussionen und Brainstorms an, wie kann man denn sich eine Dreieinigkeit jetzt um Gottes Willen vorstellen? Und ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht und in meinem Gedächtnis gekramt, was ich so an Modellen darüber gehört habe. Und sind so zwei, von denen ich schon öfter mal berichtet bekommen habe, dass das die Dreieinigkeit darstellen würde. Das fast bekannteste ist, dass man sagt, stell dir einfach Gott vor wie ein Ei. Ein Ei hat drei Teile und ist doch eins. Es hat eine Schale, es hat Eiweiß und es hat Eigelb. Und trotzdem kannst du es in der Hand halten und diese drei Teile sind irgendwie so verbunden, dass es wie eins ist. Und früher fand ich das Modell auch einigermaßen gut. Jetzt mittlerweile habe ich so meine Probleme damit. Denn wenn ich mir mein Ei brate, dann schmeiße ich einen Teil des Eis immer weg. Also ich bemühe mich immer tunlichst, dass da in meinem Ei keine Schale drin ist. Und wenn ich das jetzt als Bild für die Dreieinigkeit nehme, müsste ich mich ja fragen, okay, welchen Teil Gottes tue ich denn dann beiseite irgendwie für mein Glaubensleben, welchen brauche ich denn eigentlich am wenigsten? Also offenbar ist das nicht so ein richtiges Dreieinigkeitsding. Und dann kommen die Nächsten und haben gesagt, ja, vielleicht kann man sich es besser vorstellen, wenn man sich, oder wenn man an Wasser denkt. Stell dir mal vor, du bist an so einem richtig knackig kalten Wintertag im Wald unterwegs. Und nachdem du eine Weile gelaufen bist, setzt du dich auf eine Bank mit einem schönen Blick, holst aus deinem Rucksack eine Thermoskanne mit heißem Tee hervor und trinkst ein Tässchen Tee in der rauen Natur. Dann hast du drei Formen von Wasser, die dich umgeben. Du hast das kristalline, weiße Wasser, auf dem du läufst, das ist fest und heißt Schnee. Du hast das flüssige Wasser mit etwas Tee versetzt, das heiß in deiner Thermoskanne ist. Und darüber ist etwas wie Nebel, es ist Wasserdampf darüber. Also hast du Wasser in fester Form, in flüssiger Form und in Luft gelöst, dann auch als Dampf in gasförmiger Form. Und so wird gesagt, das könnte doch so die Dreieinigkeit bedeuten. Wasser hat diese drei Aggregatzustände, die meisten anderen chemischen Substanzen übrigens auch. Und vielleicht ist das ja so ein Bild für die Dreieinigkeit. Und daran gefällt mir natürlich, wie das es aus der Natur ist. Und ich mag das immer, wenn ich Theologie in der Natur entdecke, dann habe ich immer das Gefühl, dass da zwei wichtige Sachen zusammenkommen. Denn Gott offenbart sich in beidem, sowohl in der Natur als auch in seinem Wort. Und das gibt mir schon mal ein ganz gutes Gefühl. Aber irgendwie überzeugt mich das doch auch noch nicht so ganz, weil es eigentlich fast nicht vorkommt, dass alle drei Teile mal zusammen vorkommen. Also man kann sicherlich irgendwie so ein Eis so schnell auftauen, dass noch ein bisschen Eis da ist oder auch schon was Flüssiges und vielleicht sogar schon Wasserdampf. Das wird experimentell möglich sein. Aber so eigentlich sieht man das unheimlich selten, wenn überhaupt mal irgendwie in der Natur. Und deswegen denke ich, ist das auch nicht so ein gutes Bild, weil man sich schon immer irgendwie fokussieren muss auf den einen oder anderen Teil davon. Aber es kann schon mal so ein bisschen helfen, die Dreieinigkeit zu verstehen. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr dachte ich auch, eigentlich ist schon der Versuch, sich das vorzustellen, so ein bisschen bescheuert. Und um das Wort bescheuert zu vermeiden, würde ich sagen, ist der Versuch vielleicht schon so ein bisschen hochmütig. Also wir gehen mit diesem Ansatz daran, dass wir denken, man müsste Gott so verstehen und wie das halt in unser kleines Gehirn reinpasst. Und wenn es schon einen Gott gibt, dann muss der sich doch so offenbart haben, dass wir das kapieren könnten. Und das ist natürlich alleine schon irgendwie ein total verrückter Gedanke. Und wenn du dann mal darüber nachdenkst, wie viele blöde Witze es gibt, die davon handeln, dass Männer keine Frauen verstehen, dann wirft das so ein Licht eigentlich auch auf das Verständnis der Dreieinigkeit. Denn wenn wir schon nicht in der Lage sind, irgendwie die Leute zu verstehen, mit denen wir unser Leben teilweise verbringen, die wir lieben und die uns extrem ähnlich sind, wie absurd ist es dann irgendwie zu meinen, dass wir Gott verstehen würden? Zumal Gott ja auch sagt, dass er etwas komplizierter ist als Frauen, also er sagt das sogar von sich selbst und sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist und so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken, was, wenn ich das jetzt irgendwie vervolksbiedeln würde, eigentlich heißt, ihr seid nicht in der Lage, ihr seid viel zu doof, zu verstehen, was ich denke oder wie ich bin. Ich bin so viel größer als ihr und deswegen gebt den Versuch auf. Es klappt ganz einfach nicht, es wird nie funktionieren. Und das hilft mir schon irgendwie so ein bisschen. Ich muss mir das Gehirn auch mir gar nicht zermartern, denn ich werde auf keinen Fall jemals Gott verstehen. Und ich vermute sogar, dass wenn wir irgendwo in der Lage wären, die Dreieinigkeit mal irgendwie zu kapieren, dann würden wir merken, dass es auch bloß ein Modell ist. Dass es auch nicht einfach genau so jetzt so 1:1 Gott abbildet, sondern dass es eine Möglichkeit ist, einen Aspekt vom Herrn zu verstehen, aber dass wir nicht Gott verstanden haben werden. Und wenn ich den Punkt zusammenfassen möchte, dann müsste ich wahrscheinlich sagen, dass Gott auch gar nicht verstanden werden will, sondern dass er angebetet werden will. Und das ist so ein ganz geringer Unterschied. Also wenn man versucht, etwas zu verstehen, dann will man das irgendwie besitzen, dann will man es ergreifen. Und wenn man etwas anbetet, dann ist es auch irgendwie total egal, ob man es kapiert, weil es ist einfach irgendwie groß und es ist schön und es ist wunderbar und es ist herrlich. Und man will darüber staunen und man will gar nicht verstehen. Und vieles im Glauben fängt erst dann an, interessant zu werden, wenn wir mal unser vermeintliches Recht darauf aufgeben, etwas in unserem Kopf zu kapieren. Denn Gott ist immer überintellektuell, er ist immer irgendwie größer als wir, er ist immer staunenswerter als wir. Und je mehr wir an diesem komischen vermeintlichen Recht beharren, dass wir ihn verstehen, umso weniger werden wir sein Mysterium zu schätzen wissen und umso mehr wird Anbetung eigentlich kaputt gemacht. Und so finde ich es total hilfreich, auch irgendwann mal ganz offiziell zu sagen, okay Gott, ich will es gar nicht verstehen. Ich suche gar nicht mehr danach, wie mein Glaubensleben zu verstehen. Ich suche nicht mehr danach, die Dreieinigkeit zu verstehen. Ich suche nicht mehr danach, irgendwelche anderen geistlichen Dinge zu verstehen, sondern ich will einfach ergriffen sein von diesem Geheimnis der Göttlichkeit und ich möchte davon in die Anbetung geführt werden. Und das führt dann auch schon wieder fast automatisch zu meinem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist, mit der Trinität leben, wie lebt man denn dann eigentlich mit so einer Dreieinigkeit, die man nicht versteht? Und es fällt uns ja als Menschen schwer. Also alle Dinge, die wir nicht verstehen und mit denen wir trotzdem leben, da holen wir meistens nicht das meiste raus. Wenn ich beispielsweise nicht verstehe, dass mein Auto eine Heizung hat, dann werde ich den ganzen Winter frieren da drin und werde mich darüber ärgern, dass wir immer im kalten Auto fahren müssen und ich hole nicht das meiste da raus. Und so kann man sich das ja mit Gott auch vorstellen, wenn ich die Dreieinigkeit nicht verstehe. Wie kann ich denn dann mit ihr leben? Und ich habe euch zwei Unterpunkte dazu mitgebracht und ich vermute mal, dass ihr euch in mindestens einem auch wiedererkennen werdet. Der erste Punkt ist die Frage, die ich gerade schon aufgebracht habe. Darf man eigentlich zum Heiligen Geist beten? Also wenn wir jetzt glauben, dass der Heilige Geist in der Dreieinigkeit ist, was machen wir denn dann damit? Und ganz oft kommt diese Frage wirklich auf. Also die habe ich ein oder andere Mal live diskutiert und habe dann auch gesagt, ja, ich bete auch manchmal irgendwie zum Heiligen Geist oder schlimmer noch, ich bete sogar im Heiligen Geist und in neuen Sprachen. Und dann kommen sofort irgendwie auch manchmal zumindest, je nachdem, wo man ist, auch so Kommentare von Leuten, die sagen, ja, aber das ist doch irgendwie gar nicht biblisch, das ist doch irgendwie gar nicht legal. Wo steht denn irgendwie drin, dass man zum Heiligen Geist beten darf? Und ist das überhaupt biblisch irgendwie abgesichert? Und dann einfache Antwort dazu, ja, es ist schon mal biblisch abgesichert, Hesekiel 37, Vers 9, wo Gott dann sagt, Weissage, Menschenkind, sprich zu meinem Odem, und das ist immer der Heilige Geist, in der Einheitsübersetzung wird es sogar sprich zu meinem Geist übersetzt, also das ist definitiv legal, es gibt eine Bibelstelle dafür. Aber selbst wenn es keine Bibelstelle geben würde, würde ich es trotzdem machen. Und zwar einfach deshalb, weil ich glaube, dass er Teil der Dreieinigkeit ist, dass er Gott ist und es muss legal sein, Gott in jeder Form auch anzubeten und in die Anbetung einzubeziehen. Aber trotzdem fällt uns das schwer. Und um das zu beweisen, bitte ich euch doch einfach mal vor eurem inneren Auge mal unser Liedgut vorbeiziehen zu lassen, so in den letzten, 200 Jahren oder so. Also je nachdem, aus welcher Tradition ihr kommt, habt ihr unterschiedliche Liedgute. Das klingt total doof. Habt ihr unterschiedliche Lieder, die ihr singt. Und versucht doch mal irgendwie ein Lied rauszufinden, in dem es schwerpunktmäßig um den Heiligen Geist geht. Es gibt natürlich so ein paar, aber das sind ganz extrem vereinzelte. Die meisten Lieder handeln entweder von Gott dem Vater oder sie handeln von Gott dem Sohn. Und wenn sie von Gott dem Vater handeln, dann sind so die alten Lieder mal eine ganz grobe Einteilung. Da geht es wieder darum, wie Gott ist der Schöpfer und er hat alles wunderbar gemacht und die ganze Schöpfung betet ihm an und Cherubime sind auch noch da und jede Menge anderer Viecher, die wir heute nicht mehr kennen. Dann geht es halt einfach um diese Herrlichkeit Gottes und man hat so Mutterlieder und Ähnliches. Und dann geht es eben darum, dass man diese Herrlichkeit erkennt, dass man anfängt zu staunen angesichts der Übermacht Gottes und Gott wegen seiner Größe anbetet. Bei den neueren Liedern, so dass der Vineyard-Einfluss, geht es dann beim Vater darum, dass wir die Vaterliebe erkennen. Denn wir sind ja auch so ein bisschen die Generation Vaterliebe. Und es gibt seit vielen Jahrzehnten schon Konferenzen darüber, dass man die Vaterliebe erkennt. Es gibt Lobpreis-CDs, die heißen Nah am Vaterherz und Willkommen im Vaterhaus und der Vater ist wunderbar. Und es gibt ganze Konferenzen darüber, wo es eigentlich nur darum geht, jetzt diese Vaterliebe zu erkennen. Und als jemand, der damit aufgewachsen ist, muss ich gestehen, dass es mir manchmal echt irgendwie aus den Ohren rausgekommen ist. Und ich dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Lieder zu singen, die irgendwas mit dem Vater zu tun haben. Und ich möchte mich auch nicht mehr als der verlorene Sohn fühlen. Und Vaterliebe ist super, aber irgendwann habe ich es auch begriffen. Aber das ist jedenfalls dann so die Offenbarung, mit der wir uns dann beschäftigen. Oder es gibt Lieder, die handeln vom Sohn und dann in der Regel auch vom Blut des Sohns. Denn wir reduzieren Jesus ja auch immer ganz gerne auf innere Werte, was dann sein Blut wäre. Und das sind dann so Lieder wie Nothing But the Blood und keine Ahnung, wie der Stamm des Kreuzes ist rot gefärbt von wegen unserer Erlösung. Und es geht einfach darum, die Erlösung zu verstehen. Und auch das ist super. Also wir müssen die Erlösung verstehen. Das ist total wichtig als Christ, ist essentiell. Aber es gibt kaum Lieder, die davon handeln, dass der Heilige Geist da ist. Und ich denke mir manchmal, dass sich Gemeinden vielleicht ändern würden, wenn man sich mehr auch an der Anbetung um den Heiligen Geist drehen würde. Denn er ist ja jetzt mal ganz platt ausgedrückt der operative Teil Gottes, der immer noch hier auf der Erde ist, während Gott Vater und Gott Sohn auf zwei Thronen im Himmel sitzen, was übrigens eine naive Vorstellung ist. Also ganz sicher wird es nicht so sein, dass sie auf buchstäblichen Thronen sitzen, sondern da wird irgendwas Symbolhaftes bei sein. Aber was das Bild auf jeden Fall aussagt, ist, der Heilige Geist ist hier auf der Erde und macht die Arbeit und die anderen sind auch irgendwo da. Und so vermute ich mal, wenn wir uns um den Heiligen Geist mal drehen würden, dann würde es um die Frage gehen, was Gott heute noch in unserer Mitte macht. Dann würde es darum gehen, dass Gott sich heute noch zeigt und offenbart in der Form von Heilung, in der Form von Berührung, in der Form von Erklären der Bibel. Dann würde es wahrscheinlich viel mehr darum gehen, in den Lobpreis gezogen zu werden, weil es auch immer der Geist Gottes ist, der zieht. Und dann würde ganz bestimmt unser Leben mehr von diesem praktischen Christsein geprägt werden, als das so der Fall alles. Und so kann ich mir vorstellen, dass sich wirklich einiges ändern würde in der deutschen Gemeindelandschaft, wenn man auch mal den Heiligen Geist zum Ziel der Anbetung erklärt und sich mehr um ihn dreht und dass dann halt einfach dieser spürbare Anteil Gottes stärker ist. Und dann der zweite und letzte Teil, ich habe gerade das Gefühl, dass ich schon ewig predige, aber das stimmt gar nicht, es ist ja noch nicht mal 12. Predige ich schon lange? Hat irgendjemand auf die Uhr geguckt? Ja, ich wollte es nur wissen. Keine Ahnung, warum. Ich hätte weitergemacht, aber ich dachte, ich lehre das immer in meinen Predigerseminaren, als ich noch welche gemacht habe, dass Publikum die Beteiligung total wichtig ist, wenn man Leute einbinden sollte. Und das habe ich jetzt gemacht und kann ich jetzt einen Haken hintermachen, dann mache ich auch einfach weiter. Wenn das Licht ausgeht. Ja, okay. Thomas, verteidige den Sicherungskasten mit deinem Leben. Und dann der letzte Teil unter Punkt 2. Wie spricht man eigentlich Gott an? Ist auch irgendwie ein extrem praktisches Ding. Und wenn ihr eine Weile mit Christen unterwegs seid und schon mal die ein oder andere Gebetsgemeinschaft mitgemacht habt, dann wird euch, wie es auch mir aufgefallen ist, auffallen, dass es da einiges an Begriffsverwirrungen gibt. Und dass manche Gebet anfangen mit Danke, Herr, dass du jetzt hier bist, Vater, und es beenden mit Danke dafür, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und ich habe manchmal irgendwie da gesessen und so mein hin und wieder etwas arroganter Verstand sagte mir, was ist das denn für ein Blödsinn? Also wenn einer nicht am Kreuz gestorben ist, dann wird es doch wohl der Vater gewesen sein und dann müsste man doch eigentlich dem Sohn verdanken. Oder man fängt an mit irgendwie Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, lieber Jesus, und endet dann mit irgendeinem Heilig-Geist-Thema, irgendwie bitte dich, dass du mich jetzt auch ausrüstest und begabst und so weiter. Und da dachte ich dann auch, meine Güte, irgendwie, wer hat das denn jetzt gemacht? Und es geht doch eigentlich in diesem Teil um den Heiligen Geist. Und so habe ich mir irgendwann selber vorgenommen, das wird mir nicht passieren. Ich werde alle Teile der Dreieinigkeit korrekt ansprechen. Und wenn es mir um Gott, den Vater, geht, dann werde ich Gott, den Vater, anbeten. Wenn es mir um den Sohn geht, dann werde ich den Sohn anreden und beim Heiligen Geist genau das Gleiche. Sonst weiß ja keiner, wer eigentlich gemeint ist. Und hast du vielleicht so ein bisschen vorgestellt, wie wenn ich jetzt irgendwie zu Uli Alex sagen würde und sagen würde, Alex, mach dir jetzt mit der Halfpipe weiter, dann würde er sich wahrscheinlich ganz komisch vorkommen. Und Alex würde sich noch komischer vorkommen, wenn ich nach 15 Ehejahren Uli zu ihr sagen würde. Und die Verwirrung wäre irgendwie total komplett. Irgendwie das kann man ja nicht machen. Also habe ich angefangen zu sortieren und glaube auch, ich bin nicht, es hat geklappt. Also hin und wieder erwische ich mich auch nochmal irgendwie dass ich dem Heiligen Geist für seine Kreuzigung danke, aber dann beiße ich mir auch mal sofort auf die Zunge und versuche meinen Fehler wieder gut zu machen. Und das Beispiel hat Schule gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, wie das meine Gebetserfahrung dazu geführt hat, dass mittlerweile ja sehr irgendwie im Rahmen der Dreieinigkeit sortiert wird, aber auch andere scheinen auf diesen Gedanken gekommen zu sein. Und so gibt es mittlerweile irgendwo den Gabentest von Christian Schwarz, den wahrscheinlich viele hier auch gemacht haben, ist mittlerweile sortiert nach einem trinitarischen Ansatz. Und es gibt Gaben, die mehr dem Vater zugeordnet sind und Gaben, die mehr dem Sohn zugeordnet sind und welche, die offenbar mehr mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und obwohl ich das extrem schätze und es einfach mag, wenn Dinge ordentlich sortiert sind und ich super finde, wenn ich für alles drei Schubladen habe, wo ich alles rein einordnen kann, hatte ich doch jetzt räumte die Spülmaschine aus bei uns zu Hause und dann die Besteckschublade ist eigentlich so mein Liebstes, weil da weiß ich irgendwie genau, da kommt ein Messer hin, da kommt die Gabel hin, ist was ganz anderes als dieser Rundschrank, den ich mit Töpfen befüllen muss, irgendwie das ist ein Tohuwabohu da drin und es macht mich als systematischen Menschen schon richtig fertig. Also auch wenn ich eigentlich Ordnung und Systematik in diesem Fall sehr zu schätzen weiß, ist doch jetzt, als ich nochmal irgendwie drüber nachgedacht und gebetet habe, mir aufgefallen, dass das vielleicht auch irgendwie gar nicht so extrem entscheidend ist. Und dass es ja eben auch eine Dreieinigkeit ist und dass alle drei einig sind. Und dass es dann wahrscheinlich nicht so sein wird, dass Jesus dann im Himmel depressiv über seinem Thron hängt, weil ich schon wieder mal dem Vater für die Kreuzigung gedankt habe. Oder dass es irgendwie anders ist mit den falschen Benennungen. Ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendwie alles auch den richtigen Adressaten treffen wird, denn es ist ja alles immer auch noch ein Gott. Und die Begriffsverwirrung zu vermeiden mag uns als Menschen helfen, aber ich glaube, auf Gott hat das überhaupt gar keinen Einfluss. Und es ist eigentlich irgendwie ziemlich egal, wen wir wie anreden und anbeten. Und dazu ist mein Beispiel, das ist jetzt so das letzte Beispiel, auch wie man sich die Dreieinigkeit vorstellen kann. Als ich hier noch im Leitungskreis war, im Vorstand war, waren wir drei Leute im Vorstand, nämlich Daniel, Wolfgang und ich. Und wir waren alle drei vertretungsberechtigt, das heißt, wir konnten alle Entscheidungen für den Verein treffen, wir konnten alle finanzielle Sachen unterschreiben, aber alle drei haben gehaftet. Also ich hätte irgendeinen Quatsch unterschreiben können und Daniel und Wolfgang wären genauso in der Haftung drin gewesen wie ich. Und es ist halt einfach, sind drei Leute, die als ein Mann auftreten, weil sie in einer juristischen Person zusammengefasst sind. Und vielleicht kann man sich so mit der Dreieinigkeit auch vorstellen, dass halt ganz einfach alle drei wieder drin sind und wenn einer angesprochen wird, fühlen die anderen sich auch angesprochen. Und vielleicht ein letztes kleines Beispiel dafür, das ist mir am Freitag eingefallen mit ein wenig Hilfe meiner Frau. Ich habe einen Onkel und dieser Onkel heißt Erwin. Und ist der Bruder meines Vaters und mein Vater und mein Onkel machen viel zusammen, weil sie auch nebeneinander wohnen. Und so kommt es mittlerweile regelmäßig vor, dass ich bei meinem Vater anrufe und sage irgendwie Hallo Vater und er sagt Hallo Erwin, Carsten. Und ich fühle mich jedes Mal angesprochen. Also ich weiß, und wenn er Erwin sagt, dann meint er in Wirklichkeit Carsten. Und deswegen ist das eigentlich für mich auch irgendwie total egal, weil ich weiß, wen er meint. Und so vermute ich mal, dass auch wenn wir den Vater als Jesus anreden, dass der Vater auch weiß, wie das er damit gemeint ist und dass er es vielleicht sogar verstehen würde, wenn wir Erwin zu ihm sagen würden, aber das wäre theologisch, biblisch ganz extrem schlecht haltbar. Von daher halten wir uns lieber an diese drei Namen. Amen. Jetzt bitte ich noch einmal die Alex nach vorne.
Ich stelle mir gerade vor, wie Storchs Vater dann eines Tages Christ wird und dann beim Beten immer lieber Erwin sagt oder so. Ja, genau. Ja, ich wollte noch kurz beten zum Abschluss und dann, geht's nach Hause. Genau, und fällt mir gerade noch ein, wenn jemand heute das erste Mal hier ist, der darf sich gerne eine Willkommenstüte an der Theke abholen. Das haben wir vorbereitet für alle, die uns halt das erste Mal besuchen.